Ja, ein herzliches Guten Morgen auch nochmal von mir, wenn ich gerade schon mal was gesagt habe. Ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe. Kannst du einmal die PowerPoint einmal einblenden? Und diese Predigtreihe heißt ja, wie hat Jesus eigentlich die Bibel verstanden? Und das, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht ein bisschen trocken werden könnte. Aber die Bibel, das Buch der Christen, das sollte schon irgendwie so zu unserer regelmäßigen, einige sagen auch so zu unserer täglichen Lektüre gehören. Und da ist es irgendwie auch mal ganz interessant, sich darüber nachzudenken, wie soll ich dieses Buch eigentlich verstehen? Und der größte Theologe aller Zeiten war ein Handwerker aus Palästina, ein Zimmermann aus Nazareth, Jesus. Und ein Handwerker, ein Zimmermann, der achtet auf seine fünf Finger und wenn er alle fünf Finger zum Einsatz bringt, dann kann er sein Werkzeug gut und sicher und effektiv in der Hand halten. Und genauso möchten wir über fünf Prinzipien nachdenken, die Jesus angewandt hat, wie er mit der Bibel umgegangen ist. Und genauso wie ein Handwerker irgendwie möglichst sein Leben lang alle fünf Finger behalten möchte, gerade wenn man mit Sägen arbeitet, weil mit jedem Verlust jedes Fingers hat man auch weniger Zugriff und weniger Sicherheit beim Festhalten seines Werkzeugs. Und genauso sollten wir auch diese fünf Prinzipien, so wie Jesus die Bibel verstanden hat, auch beherzigen oder lernen. Viele von den Gedanken sind Ehre, wem Ehre gebührt, einem Buch entnommen von Uwe Schäfer, die Theologie des Zimmermanns, die Alex hat es gerade schon gesagt, wir haben das wieder aufgetrieben und ihr könnt das im Kultschock gleich kaufen. Ist ein Buch, was man mal ganz entspannt an drei Abenden mal lesen kann und einfach auch da nochmal auch entnehmen kann, wie, ja, wo finden wir das auch nochmal ganz konkret, wie Jesus diese Dinge halt auch angewandt hat in seinem Bibelverständnis. Und ich möchte mal ganz kurz euch nochmal einen Rückblick geben, was bisher geschah. Wir haben Prinzip Nummer 1 gesehen, Jesus hat die Bibel mit der Bibel ausgelegt. Er hat geguckt, was gibt es sonst noch für andere Stellen zu dem Thema. Wo gibt es vielleicht auch Aussagen, die nicht nur irgendwie einmal vorkommen, sondern die irgendwie auch dreimal oder mehrfach vorkommen. Und was gibt es für unterschiedliche Wahrheitsspannungen, manche Dinge, die irgendwie uns unlogisch vorkommen, aber doch beide gleichzeitig wahr sind und doch manchmal so ja wie so Pole abbilden und dazu und beides zusammen die Wahrheit ist. Prinzip Nummer 2 ist, dass alle Theologie Stückwerk ist und Ergänzung braucht. Dass Gott zu verstehen, dass das Mannschaftssport ist. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von einem indischen Herrscher, der irgendwie die ewigen Streitigkeiten seiner Minister irgendwann satt hatte. Jeder von den Ministern meinte, dass er total recht hätte und alle anderen Minister falsch liegen würden. Und irgendwo konnten die sich nie einigen. Und dann hat er eines Tages einen Elefanten in seinen Palast holen lassen und ein paar blindgeborene Menschen. Und diese blindgeborene Menschen hatten noch nie von einem Elefanten gehört. Und er ließ diese Menschen den Elefanten betasten und bat sie hinterher zu erklären, was ein Elefant ist. Und der Erste sagte, ein Elefant ist wie eine große Säule. Er hatte an den Beinen angefasst. Der Nächste sagte, nein, das ist Quatsch. Ein Elefant ist wie ein großer Schlauch, nur viel dicker. Er hatte den Rüssel in der Hand. Der Nächste sagte, das stimmt überhaupt nicht. Ein Elefant ist wie ein Seil. Er hatte den Schwanz. Und der Nächste sagte wieder, nein, das stimmt nicht. Ein Seil, das ist viel härteres Material. Das ist wie ein Zahnstocher, groß und gebogen. Er hatte einen der Stoßzähne. Der Nächste sagte wieder, nein, wie ein verwelktes Blatt ist das. Er hatte ein großes Blatt, er hatte das Ohr in der Hand. Und wiederum sagte einer, also ich kann mit all dem, was ihr sagt, überhaupt nichts anfangen. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist wie eine große Wand. Er hatte so den Bauch oder den so seitlich betrachtet. Und damit wollte dieser irgendwie Herrscher seinen Ministern irgendwie klar machen, hey, ihr habt alle irgendwie einen Teil verstanden. Und jeder Beitrag ist auch wichtig. Und auch genauso ist das auch bei uns, die wir mit Gott unterwegs sind, die wir Gott verstanden haben oder einen Teil von ihm mitbekommen haben. Trotzdem ist Gott irgendwie größer als unser Gehirn. Gott ist nicht ein System, was wir irgendwie erdenken können, wo wir hinterher sagen, aha, das ist das System und da passt irgendwie jede Situation, können wir mit diesem System erklären. Das wird nie so sein. Ja, wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen auch, und das ist auch immer so wichtig, deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass wir auch hier in den Gottesdiensten uns regelmäßig erzählen, was wir von Gott mitbekommen haben oder welche Teilstücke wir verstanden haben. Und keiner hat das große Ganze. Prinzip Nummer 3 war Vorrang vor der höheren Wahrheitsebene. Es gibt wichtige Dinge in der Bibel und es gibt auch Dinge, die nicht so wichtig sind. Es gibt Dinge, die sind so ewige, gültige Wahrheit Gottes, der ursprüngliche Wille Gottes. Und es gibt Anweisungen Gottes, die sind für eine spezielle Situation, für manchmal Krisensituationen, die keiner so gewollt hat. Und wo uns manchmal so auch beim Bibellesen wir uns vielleicht auch manchmal wundern, denken, hä? Was wollt ihr denn jetzt eigentlich oder wie passt das denn jetzt da rein? Und doch gibt es auch manchmal die Chance, auch nochmal zu gucken, okay, was hatte Gott denn ursprünglich gedacht und wie können wir auch, manchmal gibt Gott auch die Gelegenheit, dass wir in unserem Leben auch Dinge wieder, ja, ein ganzes Stück wieder zu seinem ursprünglichen Willen zurückbringen können. Heute geht es um ein neues Prinzip, um den kleinen Finger, sage ich jetzt mal. Und mit 4 Fingern kann man schon mal echt etwas sehr, sehr gut festhalten. Und in 2 Wochen geht es dann um den Daumen. Und bei manchen Leuten ist das so, ich möchte dieses 4. Prinzip mal so einleiten, dass die eigentlich immer nur so einzelne Bibelstellen kennen. Ihr kennt vielleicht das Losungsbüchlein. Das ist so ein Buch, das gibt's schon ewig und da würden jeden Tag ein Vers aus dem Neuen Testament und eine aus dem Alten Testament gezogen. Und ich möchte das überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und doch ist das manchmal so, dass es Leute gibt, die nur das kennen. Also die nur einzelne Sätze kennen. Und das kann dann schon fast so wie eine Art Orakelzüge haben. So, ne? Man zieht so einen Satz raus. Oder auch manchmal, und ich will das auch jetzt hier auch mal selbst auch kritisch sagen, auch wenn man hier predigt, dann manchmal bringt man so einen Satz so, oder manchmal sogar auch nur einen Teil des Satzes, so quasi man lässt sogar Paulus noch nicht mal zu Ende reden, sondern zack, so danke, das reicht, setzen. Nur ein Fragment von dem, was er gesagt hat. Das ist auch manchmal gut, aber manchmal ist es auch total wichtig, mal den ganzen Zusammenhang zu sehen. Den Zusammenhang zu beachten, in dem das irgendwie gesagt wurde oder auch den ganzen Satz mal zu sehen oder den ganzen Abschnitt mal zu sehen. Und gerade dann, wenn Christen gar keine Zusammenhänge mehr kennen, vielleicht sogar auch, ja jetzt sage ich mal, was vielleicht ein bisschen fies ist, ich gucke auch keinen an, und gerade wenn auch Leute irgendwie schon echt Jahre mit Jesus unterwegs sind, aber das Buch oder zumindest das Neue Testament noch nie gelesen haben. Letztens mit einem unterhalten und wir waren auch sogar in einer Glaubensauseinandersetzung und dann, ich sag das jetzt mal einfach so, und dann sagte, ja, ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen auch meine Bibel gekauft. Und ich so, oh, es ist irgendwie schon auch echt gut, eine Bibel überhaupt zu haben und sie auch mal gelesen zu haben, weil es manchmal auch hilfreich ist, einfach mal den Zusammenhang gelesen zu haben und nicht nur so einzelne Sätze zu kennen. Den Zusammenhang zu beachten. Und ich will mal sagen, warum ist das so wichtig? Mal ein Beispiel, warum das so wichtig ist. Und ich möchte gerne mal mit euch einen Bibeltext lesen von Jesus. Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Dort spricht kein Geringerer als Jesus Christus persönlich. Und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, das ist ein Abschnitt in der Bibel, mit dem vielleicht so mancher, der ihn gelesen hat oder gehört hat oder Teile davon gehört hat, auch mal seine Mühe hat. Und das ist ja auch echt mal so eine Frage, mal ganz ernst, wie können wir denn eigentlich Gewissheit haben, dass wir es in das Reich der Himmel schaffen, wo wir... Ja, wenn doch am Ende da mal viele sein werden, die das nicht schaffen. Und obwohl die ziemlich gute Sachen gemacht haben. Und vielleicht denkst du auch, oh Mann, ich habe noch nicht mal geweissagt und ich habe doch auch immer Herr gesagt und ich habe auch und Dämonen ausgetrieben, wüsste ich jetzt auch nicht. Und Wunderwerke, oh, da bin ich auch noch, wenn die das noch nicht mal sicher wissen können, dass sie es in den Himmel schaffen, wie kann ich denn da sicher sein, dass ich es schaffe? Wie kann ich denn ruhig schlafen, wenn ich nicht doch auch Gefahr laufe, hinterher auch als Übeltäter zu enden? Und manchmal ist das so, dass wir irgendwie auch von Jesus irgendwie den Leuten begeistern wollen, ihn von, dass Gott gut ist, dass Gott Liebe ist, dass er Güte ist, dass er barmherzig ist, dass wir davon reden und auch andere davon begeistern und doch innerlich manchmal denken, oh, aber ob ich's in den Himmel schaffe, bin ich mir auch nicht so sicher. Und ich glaube, dass das schwierig ist, weil wie sollen wir sicher sein, ob wir den Willen Gottes denn auch mal so vollständig tun? Und ich möchte jetzt mal hier an dieser Stelle klar machen, dass es einfach manchmal wichtig ist, den Zusammenhang zu beachten. Und Jesus redet, wenn ich mal hier den mit Vers 15 mal da anfange, geht diese Passage, dieser Abschnitt los. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und dann redet er weiter und sagt, ja, und guckt doch mal, wie könnt ihr das denn erkennen? Wer ist denn ein Wolf und wer ist ein Schaf? Ja? Wer ist denn ein falscher Prophet? Wie soll ich den erkennen? Und er sagt, guckt euch bei Bäumen, da könnt ihr da auch sehen. Auch wenn ihr keine Ahnung von Blättern habt, dann guckt ihr runter, da drunter liegen Kastanien, dann wird das wohl ein Kastanienbaum sein. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Man kann keine Weintrauben von Dornen pflücken. Und auch keine Feigen von Disteln, sondern man kann an den Früchten den Baum erkennen. Und ein guter Baum bringt auch gute Früchte und schlechter bringt schlechte Früchte. Und dieser Abschnitt, da geht's gar nicht um Schafe, da geht's gar nicht um wiedergeborene Jünger, die irgendwo ihr Leben Jesus gegeben haben, die irgendwie mit willigem Geist und manchmal extrem schwachem Fleisch irgendwie dem Herrn versuchen nachzufolgen mit allen Ups und Downs. Sondern hier geht's gar nicht um uns direkt, sondern es geht um die falschen Propheten. Und über die und über uns, über die Schafe, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und bei den Wölfen im Schafspelz, da geht es um die Leute, die eigentlich Jesus gar nicht kennen, die seinen Namen missbrauchen, die für ihre Zwecke nutzen und die der Gemeinde vielleicht bewusst oder auch unterbewusst schaden. Und so hat diese Stelle irgendwie auch erstmal ein ganz anderes Licht, den Zusammenhang zu beachten. Ja, das ist so der direkte Zusammenhang. Also einmal zu gucken, ich habe da was gelesen in der Bibel, was steht denn eigentlich? Oder ich habe irgendeinen Satz aufgeschnappt und der lässt mich irgendwie, finde ich den komisch oder sonst irgendwas. Und dann kann das manchmal helfen, einfach zu gucken, was steht überhaupt einfach mal direkt davor, danach und so weiter. Ein nächster Punkt, den historischen Zusammenhang zu beachten. Und auch das, ich tut mir leid, wenn das heute Morgen vielleicht so ein bisschen trocken ist, aber es kann euch trotzdem irgendwie auch helfen, dass mal so, wenn ihr Bibel lest, und an sich würde ich euch gerne so ein bisschen auch anfixen, damit dass ihr das wieder neu tut, weil es gut ist, die Bibel so zu betrachten, sich darüber zu freuen, wie jemand, der reiche Beute gemacht hat und da drin zu Hause zu sein. Und den historischen Zusammenhang zu beachten, kann manchmal hilfreich sein, bevor ich anfange, hier irgendwas, was ich da gelesen habe, auf das Jahr 2019 zu übertragen, erstmal zu überlegen, was hat das vielleicht für die Leute bedeutet, für die das zuerst gegolten hat, die das zuerst betroffen hat oder die es geschrieben haben. Wer hat das überhaupt geschrieben? An wen wurde das geschrieben? Unter welchen Umständen wurde das geschrieben? Und wie da war damals Gesellschaft und Politik? Und halt auch zu unterscheiden, was ist jetzt vielleicht zeitbezogen in diejenige Situation und was ist so ewig gültige Wahrheit? Ich glaube, letzte Woche war das, da hatte ich schon mal das Beispiel gebracht. Es gibt zum Beispiel eine Anweisung an einer Stelle in der Bibel, aber auch nur an einer Stelle, wo es um das Bedecken oder Nichtbedecken von Köpfen im Gottesdienst geht. Und demzufolge, also genau, gibt's, ich sehe hier gerade drei Leute, die ihre Köpfe bedeckt haben, die aber ihre Köpfe nicht bedeckt haben sollten, eigentlich nach der Stelle. Und ich sehe ganz viele Leute, die ihre Köpfe bedeckt haben sollten und es nicht getan haben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann da schon auch merken, dass das, wenn man den historischen Zusammenhang erfassen kann, dann merkt man, dass das schon auch so eine kulturell bedingte Anweisung war für die Leute in der Zeit. Und wir sind in der glücklichen Lage und Martin Luther wäre neidisch auf dich, wenn er wüsste, was für Quellen du haben könntest. Wir sind ja, irgendwie kaum einer kann ja von uns irgendwie wirklich historisch irgendwie Nachforschung anstellen. Aber andere haben es ja gemacht. Halleluja. Bible Server, weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, da hat man irgendwie ruckzuck irgendwie alle möglichen Bibelübersetzungen drauf, Nachschlagewerke, Landkarten, Bibel im Test ist ein super gutes Buch, wo geht's sehr viel um Ausgrabungen, um Archäologie, ob wen sowas interessiert. Das ist total gut, sich da mal einzulesen. Storch hat auch einen Bibelkommentar geschrieben zum Markus-Evangelium. Kann man auch im Kultshop kaufen. Ich mache jetzt hier gerade nicht so viel Werbung für Kultshop-Produkte, damit wir da den Umsatz ankurbeln, ja, sondern weil es einfach gut ist, sich gute Sachen reinzuziehen, damit sie euch gut tun. Ein wichtiger oder ein Beispiel, wo das man ist zum Beispiel auch, wenn man den historischen Zusammenhang beachten kann, ist ja schon mal so eine Grundfrage. Das, was ich da gerade gelesen habe, steht das eigentlich im Alten Testament oder steht das im Neuen Testament? Und mit Jesus und mit dem Neuen Testament beginnt im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Zeitrechnung. Und beginnt irgendwie auch Gottes Offenbarung auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wird Gottes Güte, Gottes Charakter ganz besonders klar. Und das Alte Testament ist irgendwie in dem Zusammenhang auch von uns zu würdigen. Und trotzdem lesen wir ganz viele Dinge, die Jesus vom Alten Testament nicht beachtet hat und die auch wir nicht mehr beachten. Wir lassen unsere Kinder nicht beschneiden. Wir essen Krabben und Schweinefleisch, obwohl das im Alten Testament verboten war. Wir tragen Textilien aus Polyester, Baumwolle und Nylon im Mischgewebe, obwohl es verboten war. Du wirst bei uns im Gottesdienst noch nicht erlebt haben, dass wir hier ein Tier geschlachtet haben vor der Bühne und es hinterher verbrannt haben. Und es würde euch auch wundern. Ganz viele Dinge sind, das kann schon mal helfen, das einzuordnen. Oder ein anderes Beispiel, ich will das schon mal ganz kurz erwähnen, ist, wenn wir von Jesus lernen, lesen, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und auch da, wenn man sich das ein bisschen reinliest, wie war das denn damals? Und dann kann man auch in vielen Bibelkommentaren lesen, dass es im Orient damals einfach eine Sitte war, dass die Sklaven oder Diener den Gästen die verschwitzten und staubigen Füße gewaschen haben. Und Jesus macht das auch. Und ich glaube, dass er damit nicht in erster Linie ein neues Gottesdienstelement oder ein liturgisches Element irgendwie einbringen wollte, was wir dann genauso auch im Gottesdienst machen sollten, sondern dass es kein Ungehorsam ist, das zu übertragen und zu überlegen, okay, was wäre heute vielleicht eine Aufgabe, die ich übernehmen könnte, dass Jesus vielmehr damit deutlich machen will, dass es was mit Hingabe und mit Demut zu tun hat und dass man als Jünger Jesu sich für keine Aufgabe zu schade sein soll, auch wenn es für die Aufgabe vielleicht weniger Applaus gibt als für andere Aufgaben. Ja, es ist also kein Ungehorsam, das jetzt nicht so wortwörtlich zu nehmen, sondern es ist durchaus okay, das auch zu übertragen und zu gucken, welcher historische Zusammenhang ist da. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen dazu geben, weil einige Leute sich unwohl fühlen dabei, bei dem historischen Zusammenhang. Die sagen direkt, ja, aber wenn der eine jetzt mit so historischen Überlegungen kommt und dann sagt, das und das kann man irgendwie anders sehen, ja, dann kommt der nächste und hat wieder irgendwie einen anderen historischen Zusammenhang und dann gehen uns immer mehr theologische Wahrheiten irgendwie immer flöten und hinterher hat die Bibel gar keine Glaubwürdigkeit mehr und wir stehen hinterher mit leeren Händen da. Und ich finde diese Angst, dass man sozusagen alles relativiert, alles total beliebig wird, die finde ich erstmal beachtenswert. Aber trotzdem ein paar Hinweise dazu. Erstens, wenn man solche Sorgen hat, wenn man irgendwie jemand auch sich viel Gedanken macht, irgendwie was war historisch da und in welcher Zeit ist das geschrieben und so weiter. Erstens, Angst ist kein guter Ratgeber. Über 100 Mal steht in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und wenn wir alle hier schon nicht mehr sind und der Herr immer noch nicht wiedergekommen ist, die Bibel wird es immer noch geben. Und die wird sich auch nicht groß verändert haben. Zweite Anmerkung. Historische Auslegung hat bzw. braucht Grenzen. Es gibt auch Leute, die das echt grenzenlos machen. Es gab mal so eine Strömung, und ich weiß gar nicht genau, ob es die immer noch so in der Form gibt, sicher gibt es die noch, die so eine sogenannte Entmystifizierung der Bibel zum Ziel hatte. Die gesagt haben, also die eine Vorüberlegung angestellt haben, dass die Bibel nur Menschenwort ist und da eigentlich gar nicht göttlich inspiriert ist, warum auch immer. Und deswegen irgendwie halt auch einige Dinge, Jesus und Petrus sind nie übers Wasser gegangen, weil man herausgefunden hat, das geht eigentlich gar nicht. Also kann es auch nicht so gewesen sein. Mose kann das mir nicht geteilt haben, obwohl man, ich habe es jetzt gelesen, irgendwie bei Ausgrabe, irgendwelche Untersuchungen, auf dem Meeresgrund vom Roten Meer irgendwelche ägyptischen Kriegsmaterial gefunden hat, weil die nämlich da ertrunken sind. Aber nee, das geht nicht, weil das irgendwie, nee, das können wir aktuell nicht erklären. Und was wir aktuell nicht erklären können, das gibt's nicht. Gut, war auch noch nie so der ganz perfekte Ansatz, weil, gut. Aber diese Entmystifizierung, dass man gesagt hat, und dann, wenn du sagst, das geht nicht, das war nicht so, das war auch nicht so, und Mose war quasi eine Kunstfigur, so wie Schweinchen dick, dann hast du hinterher wirklich ein Buch, ja, warum sollte man das noch lesen? So, ich glaube, okay, ich habe das jetzt ein bisschen vielleicht sehr in die Pfanne gehauen. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch mit diesen Theologen, ich nenne jetzt auch nicht die Namen, nicht zu sehr befasst. Aber ich glaube, wenn wir solche Dinge, es hat Grenzen, es hat echt definitiv Grenzen, wenn wir historisch etwas auslegen. Denn ganz viele Dinge sind absolut super klar. Und für ganz viele Dinge gilt so ein Grundsatz. Und jetzt kommt ein, jetzt solltet ihr immer aufpassen, das ist, glaube ich, eine schöne Wortspielerei, nicht von mir, aber ich finde sie sehr schön. Wenn der direkte Sinn von dem Bibeltext einen klaren Sinn gibt, ist jeder weitere Sinn höchstwahrscheinlich Unsinn. Das könnte so ein Grundsatz sein. Und ganz viele Dinge sind doch so super klar. Da gibt es das Vaterunser, da gibt es das apostolische Glaubensbekenntnis, da gibt es auch die weniger zentralen Aussagen, wie dass der Dieb nicht mehr stehlen soll, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Ja, da gibt es irgendwie teilweise Stellen, das ist so häufig belegt. Aber es gibt halt auch andere Dinge, wie das Bedecken oder Nichtbedecken von Köpfen oder auch andere Bibelstellen, wo uns der historische Zusammenhang eher noch in mehr Tiefe reinführen kann. Deswegen, historische Auslegung oder historischer Zusammenhang, der braucht und hat auch definitiv Grenzen. Und letzter Punkt, den ich hier an der Stelle mal sagen möchte, wenn man so historisch was liest. Ich finde da sowas richtig cool. Und ich habe mal irgendwie auch mit Begeisterung über die archäologischen Ausgrabungen der Stadt Ninive. Man dachte lange, dass es sie nicht gibt oder nie gegeben hat, weil man nichts gefunden hat. Und irgendwann hat man sie im Sand ausgegraben und war erstaunt, was für eine Riesenstadt da verschwunden ist. Aber das nur am Rande, es ist total, also man kann sich dafür begeistern, natürlich auch, wenn man vielleicht eine Ader dafür hat, für solche Sachen. Aber man sollte auch bei all diesen Dingen auch immer mal so darauf achten, nur weil man irgendwas mal bei Facebook gelesen hat oder eine Überschrift in irgendeiner Zeitung. Man sollte ein bisschen auf die Glaubwürdigkeit achten. Ich habe mich letztens mal, echt keinen Witz, auf einer Party unterhalten. Und da kamen wir auch auf Jesus. Und ich habe mich mit einem Lehrer unterhalten. Und dann fingen wir so ein bisschen zu diskutieren an, auch über Bibel und so. Und dann fing der an, in seiner Diskussion Dan Brown zu zitieren, die Bücher von ihm. Und ich war entsetzt. Ich dachte mir, Mann, du kannst doch jetzt hier nicht mit so einem Fantasieroman argumentieren, jetzt nicht einfach, er wollte jetzt nicht einen Spannungsbogen oder das als Beispiel nehmen, sondern als historischen Roman. Und das ist hanebüchen. Das ist wirklich ein total konstruiertes Ding. Und du kannst nicht mit solchen Dingen, irgendwie, das hat mit der Historie also überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen, manche Dinge, die man manchmal aufschnappt, soll man sich auch echt nicht zu schnell verwirren lassen. Es gibt auch echt Dinge, das mal zu beachten. Und auch, klar haben wir nicht immer alles die Chance, bis in die siebte Sohle zu prüfen. Aber bei ein paar Dingen, da hilft es schon mal so ein bisschen nachzufragen oder zu gucken, ist das gut oder eher nicht. Okay, die Band darf schon mal nach vorne kommen. Den Punkt, ich habe den eigentlich jedes Mal am Schluss gesagt und ich möchte ihn auch nochmal am Schluss sagen, weil mir das eigentlich am wichtigsten ist. Und möchte euch mal bitten, auch jetzt gleich irgendwie genau darauf irgendwie auch einzulassen. Wenn wir Lobpreis machen oder wenn wir beten oder wenn wir Bibel lesen, geht es eigentlich immer um die gleiche Sache. Wenn wir Lobpreis machen, dann geht es nicht in erster Linie darum, jetzt uns gleich ein Musikstück auf uns wirken zu lassen oder mitzusingen. Wenn wir Bibel lesen, dann geht es nicht darum, dass wir einfach ein Buch lesen, um besser einschlafen zu können. Oder auch wenn wir beten, dann geht es nicht um psychologischen Trick, sich irgendwie, keine Ahnung, was von der Seele zu reden oder zu denken, sondern es geht tatsächlich darum, eine reale Person, keine Kunstfigur, sondern eine reale Person zu treffen. Und im Christsein geht es nicht um eine Beziehung zu einem Buch. Obwohl ich euch ja gerade auch gesagt habe, ich würde euch gerne anfeuern, wieder auch dieses Buch zu lesen. Und das ist auch mal Zusammenhänge zu lesen. Und auch gerade mal, und wenn ihr nicht wisst, wo soll ich denn anfangen, fangt bei Markus an. Und lest das nochmal. Aber es geht eigentlich um eine Beziehung zum Herrn. Amen.